Die Straße von Hormuz ist weiterhin dicht und ExxonMobil teurer als Nvidia. Ist Energie jetzt das neue Tech? Und wo sind die Schaufelverkäufer des Ölrauschs? Dazu, wieso vom chinesischen Wirtschaftswachstum kaum etwas bei Aktionären ankommt. Und warum Nestlé KitKat vermisst und Wasser loswerden will. Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst. Und damit willkommen zu Beyond the Noise. Finanzen mit Fokus statt Firlefanz. Das erste Quartal 2026 ist vorbei. Und gemessen daran, was so alles passiert ist, von der KI-Angst bis zum Iran-Krieg, haben die Aktienmärkte sich insgesamt ziemlich wacker geschlagen. Nicht zuletzt wegen des wiedererstarkten Dollars notiert der MSCI All Country World Index in Euro gerade einmal 5% unter seinem Hoch. Keine Spur also von einem allgemeinen Börsenbeben, wie manche Schlagzeilen es beschwören. Wer dennoch Crash-Vibes spürt, kann die Ostertage nutzen, um zu überlegen, ob das Depot wirklich zum Nervenkostüm passt. Denn natürlich könnte es noch weitaus schlimmer kommen, wenn der Krieg am Golf länger anhält, die Energiepreise weiter steigen und die Lieferketten für Öl, Gas und Chemikalien sich nicht bald wieder sortieren. Das zeigt der Blick in die Historie. Nach dem irakischen Überfall auf Kuwait im August 1990 ist der seinerzeit noch ziemlich japanlastige MSCI World auf D-Mark-Basis binnen 2 Monaten um rund 20% abgerutscht. Ausgebügelt war dieser Rücksetzer erst Ende 1991, nachdem eine internationale Militärallianz Saddam Husseins Truppen aus dem Emirat vertrieben hatte. Im Zuge des nach dem Yom Kippur-Krieg 1973 von den arabischen Ölstaaten verhängten Embargos sackte der Weltindex aus deutscher Perspektive sogar um zeitweise 40% ab. Erst Anfang der 1980er Jahre starteten die Aktienmärkte wieder richtig durch. Und in der Zwischenzeit hatte die Inflation ein Fünftel der Kaufkraft gefressen. Bekanntermaßen wiederholt Geschichte sich nicht, aber sie könnte sich reimen. Und wer sich für ein solches Szenario rüsten will, landet unweigerlich bei Energieaktien, den Gewinnern des ersten Quartals. Allein seit Kriegsbeginn hat der mit Öl- und Gasmultis wie ExxonMobil, Chevron, Shell oder Total bestückte MSCI World Energy Index in Euro rund 15% zugelegt. Gegenüber Ende 2025 liegt das Brennstoffbarometer sogar mehr als 40% im Plus. Die Rallye sorgt für merkwürdige Verhältnisse. So wird ExxonMobil nun mit dem 21-fachen des Gewinns bewertet, den Analysten für 2026 im Konsens erwarten. Damit kommt der größte Ölkonzern der westlichen Welt auf ein leicht höheres Kursgewinnverhältnis als der Chip-Champion Nvidia. Keine Frage. Die Schätzungen sind noch ziemlich defensiv und setzen einen Ölpreis voraus, der im Jahresdurchschnitt so bei 75 bis 80 Dollar liegt. Etabliert sich das Barrel dagegen über der 100-Dollar-Marke, würde der Gewinn von ExxonMobil wohl 20-25% höher ausfallen. Und das KGV läge nur noch bei 17. Eine Gleichung mit vielen Unbekannten also, die indes zeigt, Energieaktien haben sich, übrigens wesentlich zuverlässiger als 1973 oder 1990, als geopolitische Versicherung bewährt. Gleichzeitig ist der Bewertungsspielraum für Big Oil ziemlich dünn geworden. Und wenn die Lage am Golf sich, wie auch immer, entspannen sollte, können die Kurse durchaus nochmal prozentual zweistellig durchsacken. Insofern gilt hier dasselbe, was wir vor einigen Wochen, nämlich in der Folge vom 5. Februar, mit Blick auf die Edelmetalle durchdekliniert haben. Rebalancing nicht vergessen. Mittel- bis langfristig bleibt der Energiesektor hingegen aussichtsreich. Denn selbst wenn es bald zu einem Waffenstillstand kommen und die Straße von Hormuz wieder offen sein sollte, spricht wenig für nachhaltige Stabilität am Golf. Umso mehr dürfte deshalb künftig in die Erschließung von Ölvorkommen in anderen Regionen investiert werden. Ein potenzieller Profiteur ist TGS, einer der weltweit führenden Anbieter von geophysikalischen Daten, vor allem zur Beschaffenheit des Meeresbodens. Den vermessen die Norweger mit eigenen Seismikschiffen. Abnehmer. Für die auf diese Weise entstehenden digitalen Karten sind vor allem Ölexplorer. Die bereiten damit ihre oft 50 bis 100 Millionen Dollar teuren Offshore-Bohrungen punktgenau vor. Dazu sind die Datenbibliothek und die Expertise von TGS auch bei der Standortplanung für Offshore-Windräder oder CO2-Speicherung gefragt, sowie bei der Suche nach kritischen Mineralien, Stichwort Tiefseebergbau. Also ein klassischer Schaufelverkäufer, der viel Geld in Dateninfrastruktur investieren muss, abseits davon aber keine Projektrisiken eingeht, sondern seine Karten und Systeme lizenziert. Damit hat TGS 2025 umgerechnet rund 1,3 Milliarden Euro Umsatz geschrieben, dreimal mehr als 2021. Das rasante Wachstum resultiert allerdings vor allem aus Zukäufen, die erstmal verdaut werden mussten. Dazu schreibt TGS, sowohl die erworbenen als auch die selbstkartierten Daten relativ aggressiv ab, was den Nettogewinn belastet. Aussagekräftiger ist deshalb der Blick auf das, was in der Kasse klingelt. Und den Free Cashflow je Aktie, den hat TGS in den letzten 3 Jahren mehr als verdoppelt. Zuletzt sind umgerechnet rund 380 Millionen Euro hängen geblieben. Selbst inklusive der inzwischen deutlich reduzierten Schulden ist TGS an der Börse allerdings nur umgerechnet 3 Milliarden Euro wert. Die Aktie wird also nicht einmal mit dem 8-fachen Free Cashflow bezahlt, obwohl der Kurs sich seit den Tiefs vom letzten Sommer bereits knapp verdoppelt hat. Die günstige Bewertung reflektiert das volatile Geschäft und auch die Risiken für Aktionäre. Denn wer vor 4 Jahren eingestiegen ist, sitzt noch immer auf fast 35% Verlust. Wenn TGS nun aber mit geopolitischem Rückenwind auch aus eigener Kraft weiter wächst und mit zusätzlichen Kunden abseits der Oil Explorer die Marge stabilisieren kann, dann wäre perspektivisch auch eine Bewertung mit dem 10- oder 12-fachen Free Cashflow drin. Dazu gibt es Spielraum bei der Dividende. Im Durchschnitt der letzten 3 Jahre wurden nur 2/5 des Cashflows ausgeschüttet. Dennoch liegt die Dividendenrendite bei über 4,5%. Ein weiterer Profiteur des Irankriegs ist China. Dabei hatte das Rote Riesenreich zunächst wie ein Verlierer ausgesehen. Zwar war das Mullah-Regime für Peking anders als der im Januar gestürzte venezolanische Autokrat Nicolas Maduro nie ein ideologischer Verbündeter gewesen, aber gerade in der Dreiecksbeziehung mit Russland doch ein enger Partner, weit über Energielieferungen hinaus. Doch nun sieht es so aus, als wenn die Revolutionswächter erstmal an der Macht bleiben. Obendrein hat China seine Ölreserven im vergangenen Jahr kräftig aufgestockt und ist durch seine Kohlevorkommen sowie den massiven Ausbau erneuerbarer Energien ohnehin weitaus weniger von Importen aus der Golfregion abhängig als andere asiatische Länder. Hinzu kommt die strategische Dividende. Je mehr politische, militärische und geheimdienstliche Ressourcen die USA im Nahen Osten binden, umso geringer die Präsenz im Südpazifik. Und dieses Vakuum wird China sukzessive zu füllen wissen. Parallel dazu haben sich die Börsen in Shenzhen und Shanghai in den vergangenen 4 Wochen recht gut gehalten. Der CSI 300-Index liegt seit Beginn des Krieges nur rund 5% im Minus. Langfristig ist der chinesische Aktienmarkt dagegen eine Enttäuschung. Für die vergangenen 25 Jahre beläuft sich der Total Return, also die Gesamtrendite aus Kursgewinn und Dividende, auf gerade einmal 2,5% pro Jahr. Ähnlich mau haben nach einer Studie des Analysehauses EM Advisors seit 2000 nur die Börsen in der Türkei und Malaysia abgeschnitten. Aber dort ist die Wirtschaft auch deutlich langsamer gewachsen als in China, wo das Bruttoinlandsprodukt im letzten Vierteljahrhundert auf Dollarbasis um durchschnittlich 11% pro Jahr zugelegt hat. Ausgerechnet der größte Emerging Market ist damit die krasse Ausnahme von der statistisch gut unterfütterten Regel, dass volkswirtschaftliche Dynamik und Aktienmarktperformance in Schwellenländern langfristig Hand in Hand gehen. Eine Erklärung dafür, dass vom chinesischen Wirtschaftswunder so wenig bei Aktionären angekommen ist, sind natürlich die regulatorischen Eingriffe der letzten Jahre. Wo Investoren Willkür fürchten müssten, werden Risikoprämien eingepreist. Und das lastet auf der Performance. Hinzu kommen die immensen Überkapazitäten. Denn was bei Autos offensichtlich ist, gilt auch für andere Branchen. Der Wettbewerbsdruck ist so hoch, dass Unternehmen sich gegenseitig die Margen zerschießen. Gerade wenn staatliche oder teilstaatliche Konzerne mitmischen. Trotzdem haben die Profite der börsennotierten Firmen über die vergangenen 25 Jahre insgesamt ähnlich stark zugelegt wie das Bruttosozialprodukt. Allerdings nur in absoluten Zahlen. Die Gewinne je Aktie hingegen sind deutlich zurückgeblieben, was im Umkehrschluss bedeutet, die Zahl ausstehender Anteile ist drastisch gestiegen. China-Aktionäre wurden kontinuierlich verwässert. Einerseits durch dem Expansions- und Investitionshunger geschuldete Kapitalerhöhungen, andererseits durch gesellschaftsrechtliche Winkelzüge wie unterschiedliche Aktiengattungen. Insofern, wenn du Aktien analysierst, egal in welchem Land, schau nicht nur auf Umsatz, Gewinn, Cashflow und Verschuldung, sondern auch auf die Entwicklung der Aktienzahl. Denn wenn die steigt, sinkt dein Anteil am Unternehmen. Und mit Blick auf China darf man froh sein, dass Indizes wie der MSCI All Country World nach Börsenwert gewichtet werden und nicht nach Wirtschaftsleistung. Denn sonst läge der China-Anteil nicht bei gut 3, sondern bei 17%. Und das wäre zumindest historisch sehr nachteilig gewesen für die Performance. Und zum Schluss noch etwas Süßes. Nein, keine Schoko-Osterhasen, denn die servieren wir diese Woche in unserem Newsletter Bits and Pieces. Hier gibt's stattdessen KitKat. Oder besser gesagt, es gibt kein KitKat. Denn auf dem Weg von der Nestlé-Fabrik im italienischen San Sisto nach Polen ist ein LKW mit 413.793 Packungen, entsprechend 12 Tonnen, des keksigen Schokoriegels abhanden gekommen. Keine leichte Beute ist dagegen das europäische Wassergeschäft von Nestlé. Denn nachdem der Schweizer Lebensmittelriese sich 2021 bereits in Nordamerika vom flüssigen Nass getrennt hat, stehen jetzt San Pellegrino, Perrier und Acqua Panna im Schaufenster. Versehen mit einem Preisschild über 5 Milliarden Euro. Dabei will Nestlé zunächst nur einen 50-prozentigen Anteil an diesem margenstarken, aber gesellschaftlich bisweilen sehr kontrovers diskutierten Business verkaufen. Und zwar an Private Equity Investoren. Laut Financial Times sind gleich mehrere renommierte Adressen interessiert, darunter KKR und CD&R. Gut möglich also, dass Nestlé beim Abbau des noch immer über 50 Milliarden Franken hohen Schuldenbergs demnächst wieder einen Schritt vorankommt. Mindestens genauso wichtig für Aktionäre ist aber, der neue CEO Philipp Navratil macht ernst mit der Fokussierung des Portfolios auf Fertiggerichte, Snacks, Kaffee und Tiernahrung. Zusammen mit dem angekündigten Sparprogramm und dem Abbau von 16.000 Arbeitsplätzen, vor allem in der Verwaltung, reicht das für eine Stabilisierung der Aktie, die aktuell 40% unter ihrem Allzeithoch notiert. Für eine nachhaltige Trendwende aber müsste Nestlé nach den Umsatzwarnungen der letzten Jahre endlich mal wieder positiv überraschen. Mit organischem Wachstum am oberen Ende des mittelfristigen Zielkorridors, der bei 4-6% liegt. Und das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen und wenn's dir gefallen hat, dann sag's doch gern weiter, lass ein Abo und ein paar Sterne da und schreib in die Kommentare, ob du eher Team Tech oder Team Oil bist, was du über China-Aktien denkst und was du mit 12 Tonnen KitKat machen würdest. Bis nächste Woche, frohe Ostern und tschüss aus Berlin.